Jetzt geht's los mit Podcast-Folge so und so. Fuck, nee, das macht ja gar keinen Sinn als Intro. Naja, hier ist die Podcast-Folge von uns an euch. Viel Spaß.
Das ist so wie jede Woche neu.
The Miscreant heißt die Zeitung, okay.
Boah, ich merke gerade schon wieder, Clara ist noch am Notizen sortieren für unsere heutige Folge über Mitski und ich merke jetzt, dass ich wieder voll unvorbereitet bin. Aber ich habe einen Podcast gehört, ich habe ein Pitchfork-Review gelesen und die Songs gehört.
Okay, aber das ist auch gut, weil dann haben wir unterschiedliche Quellen benutzt und vielleicht ein bisschen füllen unsere gegenseitigen Lücken.
Okay. So, hast du's?
Habe ich's? Ja, bestimmt.
Okay. Wie geht's dir? Es ist noch richtig früh. Es ist Samstag, der 5. März. Kurz, okay, es ist gar nicht mehr so früh, 11.30 Uhr.
Ja, ich würde gerade sagen, ja, meine Wut auf den Drucker ist wieder abgeklungen, deswegen geht mir wieder gut. Ja, ich weiß nicht, irgendwie diese Woche ist nicht so viel passiert, gefühlt.
Ich finde schon einiges passiert.
Jetzt so im Privatleben? Was hast du denn gemacht?
Also wir waren im Theater am Mittwoch.
Stimmt, ich war sogar zweimal im Theater diese letzte Woche.
Dann also, ja, waren wir bei einer Pressevorführung.
Stimmt.
Hast du auch nicht?
Ich habe es nicht aufgeschrieben
im Kopf. Ja, vielleicht können wir kurz sagen, also ich weiß nicht, wir haben Medea gesehen. Das war sehr cool gemacht. Wir fanden eine Stelle sehr bedrückend und unheimlich auch ein bisschen.
Beklemmend vielleicht eher.
Beklemmend ist gut, ja. Und genau, wir haben Das Ereignis im Kino gesehen.
Ja, das fand ich auch richtig gut. Da ging es um eine, ich weiß gar nicht, wie alt die war, aber eine Studentin.
23 war sie.
Okay.
Glaube ich.
Sehr gut. Weil, oh Gott, doch, so alt wie ich. Ich dachte, irgendwie ist sie mehr jünger.
Nee, 23. Ich glaube, dass der Arzt meinte, 1940 ist ihr Geburtsjahr. Und
stimmt, das war Anfang der 60er.
Genau, das war Anfang der 60er.
Ja, und jedenfalls geht es darum, dass sie ungewollt schwanger wird und das Kind gerne abtreiben möchte, um weiter zu studieren oder vielleicht auch aus anderen Gründen, wer weiß. Und wie viele Steine ihr dann in den Weg gelegt werden und dass man das in den 60ern natürlich noch nicht irgendwie machen konnte. Also es ist in Frankreich auch und da steht es dann unter Haftstrafe, Abtreibung, sowohl für den Arzt, die Ärztin, als auch für die schwangere Person. Deswegen... Ja,
ich fand es wirklich krass, das wusste ich auch, also irgendwie logisch, aber habe noch nie so drüber nachgedacht, dass es dann wirklich irgendwie auf den Arzt oder die Ärztin ankommt, was sie in deine Akte tragen. Also das war ja das Thema quasi Abtreibung oder Fehlgeburt, was dann da steht und das entscheidet dann über deine Zukunft.
Ja, fand ich auch krass. Und vor allem... Also wirklich, wie viele Steine ihr von allen Seiten in den Weg gelegt wurden. So von allen Männern war es so, ja, so schlimm ist doch nicht und ist ja eh deine Rolle. Und alle Frauen waren so, nein, darüber darf man nicht reden. Fand ich irgendwie schon
heftig.
Hat einen wieder zurück auf die Erde geholt, wie privilegiert man heute ist.
Dürfen wir überhaupt darüber reden?
Ach so.
Der Film kommt, glaube ich, erst Ende März raus, oder?
Aber die Handlung ist ja bekannt.
Eigentlich schon.
Hey.
Ja, komm.
Und das, aber nee, das habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben, weil wir sind ja da über eine Agentur hin, wo wir uns auf den Verteiler haben setzen lassen und da stehen dann normalerweise immer nach der Pressevorführung noch Leute draußen, die fragen, wie man den Film fand und so und halt einfach eine kurze Meinung haben wollen. Und dann meinten die schon vor dem Film so, ja, heute wird danach keiner mehr dastehen, einfach aus terminlichen Gründen schreiben sie uns doch per E-Mail ein Review. Und wir so, ja, ja, klar, hatten wir auch wirklich vor, aber anscheinend hat es ihnen zu lange gedauert, weshalb die mich dann angerufen haben. Und ich war halt so, als ich diese ganzen Kontaktformulare und so ausgefüllt habe und die dann noch gefragt haben wegen Telefonnummer und Adresse und so, habe ich halt überall meine angegeben, weil ich mich darum gekümmert habe und haben mir nichts dabei gedacht. Aber ich hätte ja nicht gedacht, dass sie dann da wirklich anrufen und ich aus dem Nichts dann irgendeine Rezension mir aus dem Ärmel schütteln soll. Also das war wirklich eine Katastrophe. Ich hoffe, die erscheint nirgendwo.
Naja, das dachten wir schon mal, als wir, was haben wir da gesehen? West Side Story, oder?
Ja, und wo wir dann so waren, ja, gut.
War gut. Total professionell.
Vor allem auch voll gelogen, wir mochten den beide gar nicht so doll.
Ja, ich mochte den schon, aber ja, ich glaube hauptsächlich für die Leute. also für die SchauspielerInnen, die man irgendwie so kannte oder so. Weitere News. Meine Corona-App ist grün.
Meine auch.
Was ist passiert?
Ich habe letztens eine Benachrichtigung bekommen und dachte so, oh nee, nicht schon wieder einen Fall mehr. Aber nee, die ist grün.
Was? Wie?
Na, die Inzidenz in Mitte ist auch unter 900 inzwischen.
Wow. Nee, aber ich meine, ich war zweimal im Kino, ich war im Theater, ich versuch's doch. Nein, Spaß.
Oh Gott, nee. Aber ich bin echt krass, wie wir beide noch nicht Corona hatten. Also wir sind auch vorsichtig, aber so viele Leute um uns herum, die auch vorsichtig sind, haben sie auch gekriegt.
Vor allem bin ich auch wirklich oft inzwischen wieder bei der Arbeit und da haben auch ab und zu immer mal wieder Leute Corona.
Ja, erst letzte Woche hatte jemand auf Arbeit Corona, aber... Keine Sorge. Ich habe auf jeden Fall einen negativen Schnelltest, soll mich aber nochmal auf Nacken der Arbeit PCR testen lassen. Und ich war mit der Person auch nur bei unserem Morgen-Meeting so in einem riesen Raum, wo eh immer alle Fenster aufgerissen werden und dann alle frieren und alle mit Masken und Abstand. Deshalb, ich denke mal nicht, dass da irgendwas anderes beim PCR-Test rauskommt. Aber es ist schon noch präsent, aber wir haben es überstanden, Nina.
Ja, ich hoffe.
Und jetzt fast forward 2 Wochen und wir liegen beide krank im Bett.
Bitte nicht, da bin ich im Urlaub. So, dann Germany's Next Topmodel Umstylings nächste Woche. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir, also wir und eine Gruppe von Leuten, die irgendwie immer größer wird, mit der wir Germany's Next Topmodel gucken, wir haben uns vorgenommen, dass wir auch am Umstyling teilnehmen. Aber so ein bisschen, ja, privat, persönlich.
Nee, wir schneiden uns da jetzt noch rein.
Genau.
Wir machen Deepfake mit unseren Gesichtern auf die Person.
Sure. Auf jeden Fall wirklich überraschend, weil ein Freund, der ist uns allen zuvor gekommen und hat sich die Haare schon blondiert.
Ja, aber ich finde, es sieht cool aus. Es sieht aus wie Eminem jetzt.
Ich finde auch, es sieht richtig cool aus. Ich finde, er sollte jetzt noch, also haben wir alle gesagt, so ein bisschen rosa färben oder so. Oder so, so Flieder, fände ich schön. Aber er möchte erstmal mit seinem Blond leben. Na gut.
Kann ich auch verstehen, es sieht ja auch cool aus.
Es sieht schon cool aus.
Und was würdest du dir denn machen? Also du bist ja auf Nummer sicher eher, ne?
Ja, ich hatte schon mal blonde Haare, deswegen bin jetzt eher wieder beim Kurzschneiden. Also
nicht im Sinne kurz. Von Rosamund Pike, Bob Kinn, und nicht
ja, Kinnlänge, nicht kurz. Obwohl, das, ich glaube, es ist eine Befreiung und ich habe wirklich manchmal so Momente, wo ich denke, ich kann nicht mehr, ich möchte es nicht.
Britney 2000, was auch immer.
Ja. 2008 oder 2010?
Weiß das gar nicht.
Oder, ja, ich weiß nicht. Vielleicht auch 2005, wir sind alt inzwischen. Nee, aber kennst du das, wenn du so denkst, ich möchte das jetzt nicht auf meinem Kopf haben?
Ich hatte auch schon mal abrasierte Haare. Ja, da war ich genau an diesem Punkt, so nach der Schule, wo ich so also eigentlich nur noch Zopf getragen habe und nicht mehr so wirklich eine Connection zu meinen Haaren hatte und dann so war, okay, also zwischen diesem Job, den ich nach der Schule hatte und bevor ich jetzt Uni anfange, rasiere ich mir die Haare ab, dann kriegt auf der alten Arbeit das niemand mit und muss sich dran gewöhnen. In der Uni lernen die mich alle mit abrasierten Haaren kennen. Gut, Familie und Freunde, aber die müssen dann da halt durch und von denen kann ich auch blöde Sprüche ab. Oder die werden mir vielleicht auch keine blöden Sprüche drücken, optimalerweise.
Ja.
Und es war richtig befreiend, wie du schon meintest. Und ich habe auch letztens alte Bilder angeguckt und mal wieder so, oh wow, das würde ich auch gerne mal wieder machen, aber das Auswachsen war ein Pain.
Oh Mann, aber ja, ich würde es gerne mal machen, aber jetzt ist nicht der Zeitpunkt. Aber ich fand es auch, wie du schon meintest, auch damals gut, das so in der Übergangsphase von einer Sache zur nächsten zu machen. Also ich dachte auch, boah, ich kann ja jetzt nicht, keine Ahnung, in der Schulzeit, also kann man natürlich, kein Ding, so macht das ruhig, wenn ihr wollt.
Ja.
Aber ich dachte einfach, ich möchte jetzt nicht mit jedem darüber sprechen, dass ich mir meine Haare blondiert habe. Deswegen mache ich es einfach auch, wenn ich die Uni oder wenn ich auf die Uni wechsle. Und ja, dann, also ich glaube, manche wussten nicht mal, dass ich braune Haare eigentlich habe, obwohl es halt so krass rausgewachsen war. Also es war literally Hälfte braun, Hälfte blond. Nee, aber es ist so doll rausgewachsen und dann irgendwann hat meine Cousine mal drüber gefärbt. Aber es ist auf jeden Fall irgendwie cool, mal so ganz anders auszusehen, finde ich.
Ja, vor allem, wenn man dann so auf die Zeit zurückguckt und irgendwie genau das einordnen kann, wann das war und in welcher Lebenssituation. Mhm. Was dann komisch war, als ich die so rauswachsen lassen habe und dann ein Jahr später die nochmal rasiert habe und dann aber schon so eigentlich so einen richtigen Lockenkopf hatte.
Also eigentlich schon wieder aus einem raus, oder?
Nicht mal das, aber ich hatte halt so eine Kurzhaarfrisur, extrem lockig. Und dann die dann nochmal abzurasieren und dann war ich auch schon auf meiner Arbeit und so. Das war, und die kannten mich halt auch nicht mit rasierten Haaren. Mhm. Deshalb für die war es dann wahrscheinlich ein Schock, aber da war ich dann irgendwie nicht mehr so, dass ich so war, also dass ich da Wert drauf gelegt hätte, ob das jetzt Leute schockt oder nicht.
Vor allem ist es ja dann auch nicht so, so ein krasser Über- oder so eine krasse Veränderung oder so ein Unterschied von kurzen Haaren zu abrasiert als von ganz langen Haaren und Locken zu abrasiert. Also du, das war ja noch nicht so lange her, dass du da durch das Gleiche schon mal durch bist.
Ja.
Irgendwie. Aber ja, auf jeden Fall cool. Schickt uns mal Bilder, falls ihr auch am Germany's Next Topmodel Umstyling intern innerhalb eurer Freundinnengruppe.
Eher extern.
Mitmacht. Also ja, ich meine von der Freundesgruppe ja, so. Fände ich cool. Ich bin auch gespannt, was die anderen noch machen. Weil eine Freundin wollte ja abrasieren, aber jetzt hat sie sich für eine
Kurzhaarfrisur entschieden.
Ja, für so ein TikTok
Fuckboy.
First Trap. Männerschnitt, würde ich sagen, Boycut, ich weiß nicht.
Ja, also kurze Haare halt.
Ja, so, Gay News?
Ich habe meine Cap übrigens wieder gefunden, das habe ich hier noch bei Ketchup stehen und das Lernen jetzt langsam intens wird. Andererseits habe ich jetzt auch festgestellt, wir hatten so eine Probeklausur und ganz viele haben geschrieben, dass sie es auch ohne Lernen geschafft haben, deshalb bin ich da ein bisschen beruhigt und die andere ist von zu Hause und Open Book. Deswegen ist jetzt auch nicht mehr so stressig, aber trotzdem habe ich wieder so richtige Stressangewohnheiten entwickelt.
Ja, aber ich kenne das. Ich meine, bei mir war es ja auch so die mündliche Prüfung. Ich finde es fast schlimmer, wenn man nicht, also wenn jemand sagt, ja, ist voll entspannt eigentlich, voll easy.
Weil dann ist es auch im Raum des Möglichen, eine gute Note zu kriegen.
Ja, und als bei der mündlichen Prüfung auch der Professor gesagt hat, ja, entspannen Sie sich, das wird ein ganz nettes Gespräch und so, da dachte ich mir schon, nee, ich möchte das nicht. Ich habe mich jetzt vorbereitet.
Spielen Sie das nicht so runter.
Ja, das ist halt wirklich, ich glaube, genau das ist es. Dieses Runterspielen von der anderen Person, also von Seiten der anderen Person, naja, cool, ist dann so, ich habe jetzt aber 5 Tage von morgens bis abends gelernt, das stört mich jetzt, dass sie sagen, das ist ein ganz nettes Gespräch nur.
Mm. Ja, vor allem für ihn, der seit 10 Jahren oder noch länger in dem Gebiet arbeitet, so, ja, für dich wird es sicher entspannt.
Ja, eben, für dich wird es spannend, weil das gerade mal so an der Oberfläche kratzt von diesem Rechtsgebiet und für mich, die noch nie einen Paragraphen in ihrem Leben gesehen hat, naja.
Was ist ein Paragraph?
Ich würde ihn nicht erkennen, wenn er mir auf der Straße gegenübersteht. Nee, okay. Jetzt
geht's. Okay, Gay News.
Euphoria ist vorbei, die 2. Staffel.
Das ist jetzt nicht so erfreulich.
Nee, aber es ist eine Gay News. Aber
war die Staffel überhaupt gay?
Ja, ich gehe davon aus. Was mich stört, also doch, ich habe es nicht noch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Was mich stört, das hat nichts mit Euphoria an sich zu tun, sondern mit Sky Ticket only. Das geht raus an alles Sky Ticket, Leute. Falls uns irgendjemand hört, der da mitprogrammiert, Leute, what the fuck? Wirklich, ich finde, das ist eine Frechheit. Also
alles, ja, was ist denn da los?
Also, es gibt viele Sachen, die mich stören. Zum einen kann man nicht Folgen aufs iPad oder aufs Handy laden, das dann über Airplay auf einem Apple TV streamen. Das verbietet Sky Ticket. Keine Ahnung warum. Du kannst aber keine Folgen auf dem Laptop laden, runterladen, den du direkt an den Beamer anschließen könntest. Auch blöd, ja, komisch. Dann öffnet sich, wenn du es auf dem Laptop machst, immer ein neues Programm für Sky. Du musst scheinbar irgendwie immer wieder die Sprache einstellen, bei jedem Mal, dass du das machst. Du kannst irgendwie nie wissen, wo du stehen geblieben bist beim letzten Mal schauen und so. Also,
oh Gott, ey, ich finde da nervig.
Da gibt es noch Sachen, die verbessert
werden. Da ist Luft nach oben.
Da ist Luft nach oben.
Oh, ich habe, apropos, das ist jetzt gar nicht irgendwie queer in irgendeiner Art, aber auf YouTube gibt es die erste Folge von Die Ochsenknechts, oder wie das heißt? Diese Ochsenknechts.
Ah, da haben wir gestern die 2. Folge auf Sky geguckt.
Ah, ja, das gibt es auch auf Sky und ich habe nicht Sky, aber die erste Folge fand ich richtig gut. Ich mag die alle voll gern. Mhm. Und vor allem Wilson, irgendwie finde ich den sehr nett. Also so, weißt du, der hat so eine Berliner Schnauze irgendwie und so eine Gelassenheit mit dem könnte man richtig guten Späti-Bier trinken, glaube ich.
Ja.
Und auch auf YouTube hat jemand cool in den Kommentaren geschrieben, Jimmy ist so richtig München und Wilson richtig Berlin und ja, passt schon.
Das stimmt, ja. Ich finde es auch sehr gut. Ich fand auch die zweite Folge wieder sehr gut. Also ich wusste gar nicht, dass es danach eh auf YouTube auch hochgeladen wird.
Nee, nur die erste Folge, um anzufüttern, damit sich die Leute Sky holen.
Ach so.
Was gemein ist, weil ich es jetzt wirklich überlege. Aber vielleicht sollte ich erstmal TV Now, nee, wie heißt es, RTL Plus kündigen.
Maybe. Achso, nochmal ganz kurz, weswegen ich aber eigentlich sauer bin. Es war eigentlich auch nicht wirklich auf Sky gerichtet. Also schon, Sky könnte noch ein bisschen was verbessern. Aber ich mag es trotzdem. aber was ich eigentlich sagen würde, ich habe Euphoria, ich habe die zweite Staffel noch nicht angefangen. Ich bin immer noch in der ersten, also ich habe die erste durchgeguckt, aber wir fangen gerade wieder die erste von der ersten Folge an. Und was soll ich sagen? Wir haben in den letzten 5 Tagen eine Folge geschaut.
Wow. Also nicht so spannend.
Ich liebe es, ich liebe Euphoria. Also
aber es ist auch harter Tobak, oder? Also ich habe es ja noch nicht geguckt, aber...
Ja, es ist schon... Das ist halt so Skins von heute. Und Skins war ja auch sehr dark. Und ja.
Ja, das habe ich auch irgendwann mal angefangen und wollte es dann nicht weitergucken, weil irgendwie fehlt mir da die gute Laune.
Ich muss aber sagen, Euphoria mag ich auf eine Art mehr als Skins. Ich glaube, weil Skins war mir noch zu, ist weird zu sagen, aber das war mir irgendwie zu britisch so. Es war irgendwie noch mehr.
Es gab ja auch eine amerikanische Version davon. Ja, hast du die geguckt?
Nee. Nee, das, ich habe, glaube ich, mal eine Folge geguckt.
Da schwingt so viel Meinung mit in diesen, ja, aber nee, aber, so viel unbasierte Meinung vor allem.
Nicht albern, Clara. Nee, aber da gibt es da auch irgendwie so einen Post oder so, dass hier die Staaten und irgendwie so Großbritannien, dass deren Deal ist, dass sie einfach immer versuchen, schlechte Reboots von den Serien des jeweils anderen Landes zu machen.
Ach so.
Oder so. Und ich finde, das stimmt irgendwie schon auch.
Ja, alle Reboots sind halt irgendwie scheiße.
Ja.
Okay, es ist ganz warm hier übrigens in der Sonne. Also was auch angenehm ist, aber irgendwie koche ich auch.
Sorry.
also Gay News. Es gibt jetzt die ersten Bilder von Heartstopper.
Das habe ich auch
von dem Comic von Alice Oseman. Und sieht sehr cute aus. Ich mag den Cast irgendwie sehr. Die sehen halt aus wie echte Teenager und nicht wie 25-Jährige, die 16-Jährige spielen sollen. Außerdem, passend dazu, haben auch die Dreharbeiten zu Young Royals 2 gestartet. Freue ich mich auch sehr drauf.
Ich habe die erste Staffel noch nicht zu Ende geguckt.
Dann wärst du jetzt vielleicht 0,2% trauriger, hättest du sie schon zu Ende geguckt.
Okay.
Diese Stille. Okay. Und dann habe ich wieder Game News, aber diesmal positive, nämlich gibt es ein Spiel, das heißt Unpacking. Wurde ich wieder von meiner einen Freundin darauf hingewiesen. Und da gibt es anscheinend eine kleine lesbische Storyline. Also das ist irgendwie so ein Spiel übers Leben hinweg von der Hauptfigur und man packt so immer die Sachen aus und ordnet die ein. Ist irgendwie relativ einfach, denke ich mal, und sehr entspannt. Und dann kriegt man halt über die Sachen in den Umzugskartons immer mit, in welchem Lebensabschnitt die sich gerade befindet. Und dann gibt es da halt, also ich kann das Prinzip nicht genau erklären.
Aber ich finde, das klingt irgendwie ganz süß eigentlich.
Also, ja, das, also von der Grafik sieht es auch super süß aus. Ich habe es jetzt nicht selber gespielt. Aber ja, wer auf sowas steht, kann da mal reingucken.
Cool.
Für ein bisschen Repräsentation.
Außerdem, Jill Gattowitz, das hast du mir geschickt und du sagst es nicht.
Ach, stimmt.
ist jetzt, oder ich glaube, der ist sogar schon fertig, ihr Kurzfilm The Ladies mit Alexis Gisor unter anderem, die ja auch einen Film produziert hat. Und auch in irgendeinem Film ist mit Iris Apatow, glaube ich, mit der einen Tochter von Judd Apatow, die kleine Schwester von Maude Apatow, die in Euphoria mitspielt. Außerdem... Zoe Kravitz interpretiert Catwoman als bisexuell.
Ah ja, das habe ich hier auch noch. Ich habe gerade Twitter geöffnet, weil ich mir da immer selber Sachen schicke.
Und ich muss sagen, wir schauen am Sonntag, also morgen, Batman. Ich würde Batwoman gerade sagen, wow.
Das Batman ist auch mehr über die Woman, ehrlich gesagt.
Ja, und ich bin aber excited, weil 2 Freunde von mir gesagt haben, dass der Film richtig, richtig gut ist.
Ja, ich habe bisher auch nur Positives gehört und gelesen und bin gespannt. Vielleicht sind die 3 Stunden ja aushaltbar. Also 3 Stunden wirklich, ich finde es eine Abart, dass Filme so lang sind.
Ich weiß, aber die meinten, dass die den nochmal gucken werden.
Okay, krass. Und ach stimmt, Stunden, ich habe auch auf Letterboxd gesehen, dass, wie gut die den fanden. Wie gut die den fanden.
5 von 5. So, dann Ariana DeBose, die auch in West Side Story mitspielt, ist die erste queere POC, die einen SAG Award gewinnt. Fand ich shocking irgendwie, weil voll spät. So Awardshows könnt ihr irgendwie, also was ist euer Problem? Aber hey, immerhin, good for her. Und dann bei der Gelegenheit habe ich gesehen, weil Ariana DeBose scheinbar in The Prom mitspielt, diese Netflix-Film-Musical, was auch immer, habe ich nicht gesehen. Jedenfalls spielt da auch Joe Allen Pullman mit. Die habe ich danach nämlich gegoogelt, weil ich dachte, ach, ist ja eine queere Storyline. Mal schauen, ob die auch gay ist, wenn schon Ariana DeBose queer ist. Und ja, Joe Allen Pullman ist auch gay. Oder queer. Sie hat, glaube ich, sich so geoutet bei ihrer Großmutter. Nee, ich glaube bei ihrer Mutter, ich glaube. Und meinte, I think I'm queer. Und okay. Staffel 4 von Good Girls am 7.3. auf Netflix.
What? Ich habe noch nicht mal die dritte zu Ende
geguckt. Ich weiß nicht, das habe ich bei einer Seite gelesen, die so Release-Dinger postet. Ah, okay, ich hoffe, das cool. Stimmt. Und wenn das stimmt, dann stimmt wahrscheinlich auch das zweite Release-Datum. Und zwar Queer Eye Germany kommt am 9.3.
Ah, okay. Ja, das stimmt.
Und darauf freue ich mich irgendwie auch. Ich ja, habe schon echt auch. Lust und bin gespannt, wie sie es umsetzen und wo sie es machen. Weil da sind die ja immer in so, also in den Staaten ländlichen sind die ja immer in so, ja, so Redneck-Areas.
Ja, safe Bayern.
Wo fahren die hier
so
hin?
Kuhbauern.
Ich weiß
so nicht. So die KandidatInnen von Bauer sucht Frau. Packen die sich nochmal.
Ich meine, vielleicht sehen ja da aber auch alle Bauern so aus wie Nino von Cheyenne Ochsenknecht.
True.
Und noch eine letzte Sache, und zwar Joe vs. Carol ist draußen. Dieser Film über Joe Exotic und ja. Carol Baskin mit Kate McKinnon. Aber leider, habe ich Film oder Serie gesagt? Weil ich glaube, es ist ein Film. Nee, ist vielleicht eine Serie, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist der draußen auf Peacock.
Ja. Ja, und ich habe auch heute Morgen so einen Tweet gelesen, wo auch drauf stand, oder so eine Szene geteilt wurde, so ein Video von dieser Seite. Wie heißt das nochmal? Peacock?
Mhm.
Und das hatte so 400 Likes, das Video, und dann hat es so jemand gequotet und war so nach dem Motto, ja, man sollte schon erstmal vielleicht ein Jahr warten, bevor man so eine Produktion startet, um zu sehen, ob der Hype anhält, weil es interessiert halt literally niemanden mehr.
Ich meine, ich werde es mir vielleicht, nee.
Aber du würdest es sich auch nur wegen Kate McKinnon angucken.
Ich würde es mir für Kate McKinnon angucken und ehrlich gesagt, ich habe selbst Sachen, die ich wirklich richtig doll mag, habe ich nicht geschafft zu gucken.
Ja, dann werde ich nicht das
gucken. Innerhalb des letzten Jahres, ja, da werde ich wahrscheinlich auch nicht das gucken. Aber ich meine, ich habe ja jetzt so ein paar Wochen, die ich nur arbeite und keine Uni habe erstmal. Und vielleicht schaffe ich das ja alles nachzuholen, was ich so verpasst habe die letzten Jahre. The Rain zum Beispiel oder Dark.
Habe ich beides geguckt, beides auch mit meinen Eltern. Und
oder Tiger King habe ich auch nur die Hälfte geguckt.
Wirklich?
Making a Murderer.
Oh mein Gott.
Ich habe wirklich von fast allen Sachen immer nur ein paar Folgen oder die Hälfte geguckt. Außer so Sachen, die ich wirklich richtig mochte. Und wie zum Beispiel jetzt Atypical, da habe ich dann immer die Staffel geguckt. Dead to Me habe ich auch mal geguckt und so.
Da kommt auch bald eine neue Staffel.
Echt? Gibt es da noch eine Staffel?
Aber ist ja nicht gay. Also ich finde, es hat viel Potenzial. Aber es zum Beispiel Good Girls.
Ist ein bisschen gay. Ja.
Ach so, doch, stimmt. Ja. True.
Mhm.
Aber Good Girls ist übrigens auch nicht gay.
Ach so, ich dachte.
Nee, aber das wollte ich noch einwerfen, weil du es hier so aufgeführt hast. Aber
ich habe es auf einer Gay-Seite gefunden.
Ja, die eine Schauspielerin ist jetzt als
Mae Whitman oder...
Mhm.
Ja.
Ach so, und sie hat einen Trans-Sohn.
Ach so, deine verwechsel ich gerade in einer anderen Serie. Okay.
Ach so, aber was ich noch habe, ein neues Phoebe Waller-Bridge... Eine neue Serie von ihr wird auf Amazon Prime rauskommen, aber es gibt noch keine Details, aber alle hoffen, dass sie gay ist, weil Killing Eve ist ja okay. Killing Eve hat doch jetzt wieder angefangen.
Ich bin nicht hinterher, ich bin nicht
up to date.
Killing Eve, von Killing Eve habe ich nur die Hälfte der ersten Staffel geguckt.
Ich gar nicht.
Was ist los?
Okay. Wie kann ich nicht Killing Eve gucken? Aber das sind immer so eine komischen Streaming-Plattformen. Ja, das nervt mich richtig. Ja. So, und dann...
Wie heißt die Serie? Weil, hast du schon gesagt?
Nee, es gibt noch keine Details dazu. Und dann gibt es jetzt auch das erste Bild von Gillian Anderson und Lily Rabe, die Eleanor Roosevelts queere Love Story in der Serie The First Lady
porträtieren. Ah, stimmt, da war ja was.
Hm, und ich weiß nicht genau, wann es rauskommt, aber quote, it's intimate, sweet and very gay. Also darauf freue ich mich.
Sehr schön.
Und Gillian Anderson sieht da aber nicht so vorteilhaft getroffen aus. Irgendwie macht sie ein komisches Gesicht auf dem Bild.
Ja, schon. Ach so, das ist Lily. Ach, die Lily, die habe ich mal gesehen bei Shakespeare in the Park. Bei einem Shakespeare-Stück, Überraschung. Sie ist richtig cool. Sie spielt auch bei American Horror Story mit.
Okay, wo wir schon bei Shakespeare sind, lass uns weitermachen mit einem Shakespeare der heutigen Generation. Mitski.
Wow. Okay. Überleitung, ja.
Aber das stimmt schon. Ihre Lyrics sind schon das, was sie ausmacht.
Das stimmt. Also, ja, okay. Alles der Reihe nach. Wir sprechen, wie schon gesagt, über Mitski. Ihr sechstes Studioalbum Laurel Hell, woher der Name stammt, sagen wir nachher nochmal oder darüber sprechen wir später nochmal.
Naja, sagen wir das wirklich oder?
Oder vielleicht jemand anderes. Wir werden sehen. Ich weiß nicht, wie ich den Satz angefangen habe, aber wir werden heute über Mitski sprechen und über ihr Studioalbum. Und genau, sie hat es mit Patrick Hyland produziert, mit dem sie auch schon vorher viel Musik gemacht hat. Ich glaube, die haben sich im Studium kennengelernt. Sie war übrigens auch auf dem Hunter College am Anfang und da hat ein Freund von mir studiert. Also wahrscheinlich Jahre später.
Der aus New York?
Mhm. Ah. Ja, der hat da Kunstgeschichte oder sowas studiert und hatte irgendwie auch mal Vampir Literatur als Nebenfach oder so. Geil. Die Staaten sind weird.
Ja, die Nebenfächer, da hören sich aber immer cool an. Es gibt ja jetzt auch so ein College, was irgendwie einen Taylor Swift-Kurs anbietet. Also es ist ja auch mega interessant, so mit diesen ganzen Lawsuits und sowas.
Meinst du, aber ich kann ganz spontan noch ein Erasmus-Semester einlegen. Ah, toll.
Ja, hat viel mit Informatik zu tun.
Ja. Bestimmt. Genau, und Mitski, ich weiß gar nicht, wie bist du denn auf Mitski das erste Mal aufmerksam geworden?
Das wollte ich dich auch fragen. Ich glaube, das war nämlich, als ich dich und deine ehemalige Mitbewohnerin kennengelernt habe. Und, das hätte ich mal nachgucken sollen, weil ich habe ja so ein Archiv mit meinen Playlists, wann ich sie so das erste Mal da drauf hatte. Aber ich glaube, so wirklich intensiv war das wirklich mit euch beiden. Und dann habe ich mich da auch schnell reingesteigert. Anders. Die Phase, wo ich euch kennengelernt habe, weil ihr da immer so viel reininterpretiert habt in die Lyrics, beziehungsweise da so viel Wert drauf gelegt habt, dann habe ich da auch erst mit angefangen und fand es interessanter und dann war es auch nicht mehr weit bis Mitski, weil diese Lyrics halt wirklich toll sind und nicht jetzt nur so, I saw a girl and I fell in love. So ein bisschen komplexer.
Obwohl Mitski auch daraus was Gutes machen würde, wahrscheinlich, aus dieser Line. Ja. Wenn wir die bei Mitski hören würden, wären wir wahrscheinlich so, wow, Shakespeare.
Aber die sind nie so, das sind nie so lineare Gefühle, die sie ausdrückt, finde ich. Ja. Das ist immer so vielfältig.
Ich finde, es ist auch sehr, sehr umschreibend, weil sie hat auch einen Song auf dem neuen Album, der heißt Heat Lightning. Und man kann sich da irgendwie so richtig gut in diese Situation reindenken, dass man so im Bett liegt, nicht schlafen kann. Man sieht so diesen Sturm da draußen, so dass der so langsam sich aufbaut. Und ich finde, alles, was sie so beschreibt, das, egal ob man das in wirklich genau der gleichen Weise fühlt oder auf einen anderen Themenkomplex bezogen, ist einfach so gut, dass man das immer mitfühlen kann.
Ja, irgendwie. Und ich finde auch, egal ob sie das jetzt so metaphorisch beschreibt oder echte Situation, dass man sich sehr gut, also wie bei einem Film oder einem guten Buch, so reinversetzen kann einfach. Mhm. Also man muss das nicht mal selber erlebt haben oder eine Situation zum Ummünzen haben, sondern man kann es auch einfach so genießen, wie so Kunst einfach betrachten und was aus einer anderen Welt für sich mitnehmen.
Ja, das stimmt. Wobei ich sagen muss, darüber haben wir auch vorhin schon mal ganz kurz gesprochen, Laurel Hell habe ich gestern angefangen, ein bisschen intensiver zu hören. Ich habe halt vorher diese ganzen Singles, die so vorher veröffentlicht wurden, gehört und fand die auch richtig gut. Und jetzt mit dem Album, muss ich sagen, kann ich die Songs nicht mehr so richtig unterscheiden. Also das haben wir ja öfter mal, oder ich glaube, das ist auch ziemlich normal, oft am Anfang von einem neuen Album, wenn man das so hört, zum Beispiel bei Claro, da...
Das habe ich auch nach der Folge nicht mehr gehört, muss ich sagen.
Das Album am Anfang, ich konnte die Songs überhaupt nicht unterscheiden und ich finde es inzwischen auch gut und ich höre die eigentlich auch ab und zu, aber ja, das sind halt so Songs, die dann so... Ich weiß nicht, wenn es so eine neue Ära oder sowas ist, wo denn der Stil sich so doll unterscheidet von dem restlichen, ist dann halt alles so, nee, so Einheitsbrei klingt voll fies, aber schon so ein bisschen, das geht einfach ineinander über, man kann es nicht so wirklich unterscheiden.
Wobei ich eigentlich sogar finde bei Mitski, weil sie nicht so konventionelle Musik macht, sondern viel auch mit komischen Melodieverläufen und so arbeitet, dass man es dann schon schnell sehr prägnant unterscheiden kann. Also wenn man einmal so die Titel zu den Inhalten quasi zuordnen kann, ja, dann geht es schnell. Aber so am Anfang, aber ich glaube, das ist bei mir bei jedem Album so, ehrlich gesagt, dass man so 2-3 poppige Songs hat mit irgendwie irgendwelchen Zeilen, die gut im Kopf bleiben, die kann man dann unterscheiden. Und der Rest ist am Anfang immer erstmal neu und irgendwie,
ich muss sagen, bei Taylor Swift zum Beispiel kann ich es mal richtig schnell.
Ja, aber auch, weil sie sehr bildlich singt. Also sehr bildliche Texte hat.
Ja, das stimmt schon. Meistens ist es dann auch irgendwie was, dass dieser Album oder dieser Songtitel dann irgendwo wiederkehrt, wo du dann einfach schon weißt wieder, ach, in dieser Line mit dieser Melodie kommt vor und dann kannst du es zuordnen. Ja, aber auf jeden Fall die anderen Songs von Mitski, so die wir schon kennen und auch schon kannten, als wir zum Konzert gegangen sind und so, die kann man schon ganz gut unterscheiden. Aber aktuell finde ich es noch ein bisschen schwierig. Aber... ja, das ist trotzdem irgendwie interessant. Vor allem hat sie ja auch 2019, glaube ich, mit dem Prozess für dieses Album angefangen und war ja dann auch im Lockdown und so weiter und wollte ja ursprünglich auch mal aufhören, Musik zu machen, weil wir auch beide ein bisschen schockt waren.
Ja, genau. Und ich war so verwirrt, weil sie ja auf unserem Konzert meinte oder danach irgendwie, ich weiß gar nicht genau, dass es indefinitely ihre letzte Tour gewesen sein wird. Mhm. Und jetzt joked sie immer in ihren Interviews, dass sie halt das Geld brauchte, aber auch, weil es irgendwie das Einzige ist, was sie machen kann und
das war,
also worin sie gut ist
quasi. Warte mal, ich erinnere mich, das war so, wir hatten schon Konzerttickets und dann kam raus, dass sie beim Auftritt im Central Park gesagt hat, das ist jetzt ihr letztes Konzert indefinitely. Hm. Und dann waren wir so... thanks a lot, wir haben Tickets für das Konzert und hatten dann auch ein bisschen Angst, dass das irgendwie nicht mehr stattfindet, weil ich meine, wenn jemand sowas sagt, dann klingt es schon eher so, ich möchte ab jetzt so einen Schlussstrich ziehen und habe keine Lust mehr drauf. Hm. Und dann waren wir die ganze Zeit so, na mal schauen, ob das stattfindet und dann fand es aber statt und wir haben uns dann auch, glaube ich, gar nicht mehr so wirklich damit beschäftigt. Wir fanden es einfach nur weird, dass sie meinte, sie macht keine Musik mehr und dann spielt sie trotzdem noch die Konzerte. Das haben wir, glaube ich, einfach nicht so richtig verstanden und dann so, ach, die KünstlerIn.
Ja, na, genauso wie auch Halsey mal meinte, dass sie nicht mehr touren will und jetzt sich mega auf die nächste Tour freut. Also irgendwie ist es immer so ein Hoch und Runter mit KünstlerInnen gefühlt. Aber bei Mitski, also sie hat das ja auch viel verarbeitet in Working for the Knife, wo sie so sagt, eigentlich ist die Musikindustrie wie so ein Messer, also schadet ihr eigentlich, aber trotzdem... work die dafür, lift die dafür und died die dafür. Also sie arbeitet, lebt und stirbt fürs Messer, weil es einfach so das Einzige ist, was sie kann und irgendwie auch Suchtpotenzial hat.
Und sie kam ja auch nicht nur zurück, weil das das Einzige ist, was sie kann, sondern auch, weil sie im Vertrag noch ein weiteres Album hatte mit ihrem Label.
Das war ja auch jetzt irgendwie vor ein paar Tagen oder Wochen schon, ich weiß gar nicht mehr, Zeit, das komisches Konzept gerade ohne Uni, also ohne Vorlesungen. Anyways, da meinte ihr Management auf Twitter, also sie verwaltet das ja nicht mehr selber, dass Mitski das gerne hätte, dass auf ihren Konzerten nicht so viel gefilmt wird. Also ist okay, wenn gefilmt wird, aber manche, da haben wir auch schon mal ausführlich drüber geredet, manche filmen ja dann wirklich das ganze Konzert mit und sie sieht halt irgendwie ihre Shows eher so als Performance-Art und wie so eine Art Ausstellung, aber auch eine Interaktion mit den Fans und nicht so, dass sie das Produkt ist, was konsumiert wird und gekauft wird und verkauft wird. Also irgendwie ich finde es extrem interessant, wie offen sie mit ihrem Struggle dieses Betrachtetwerdens und Vergöttertwerdens umgeht. Macht gefühlt kaum ein Artist auf der Höhe, also es, der Erfolg kam ja auch erst mit ihrem Album davor, Be the Cowboy, wo sie dann so war, nee, stopp, das mag ich nicht.
Ja, also ich finde auch, man merkt, dass sie dass sie einfach es liebt, Musik zu machen, aber wirklich gar nicht damit umgehen kann. Mhm. Ich finde, das merkt man an so vielen Stellen auch, dass sie, also ich glaube auch, dieses Aufhören war halt einfach wirklich diese Tour-Experience, so diese Erfahrung, die sie da macht, dass sie da auf der Bühne steht und ja, wie du schon meintest, so gefilmt wird und irgendwie so ein Objekt wird und nicht mehr als Mensch, der gerade irgendwie was Tolles für die Leute, was sie sich in dem Moment anschauen sollen, verkörpert und so. Ja, ich glaube auch, dass es schwierig ist, vor allem, wenn man vielleicht auch so ein bisschen unsicher ist. Ich finde, sie wirkt so, als hätte sie irgendwie vielleicht Anxiety, auf jeden Fall irgendwie auch so in die Depression-Richtung und so. Ja. Merkt man ja auch viel, finde ich, wenn sie so darüber spricht, dass sie so, also so über die vergangenen Jahre und so, dass sie sich so Vorwürfe macht, wie ihr Leben so ein bisschen jetzt bis hierhin gelaufen ist und so, und dass sie ein bisschen unzufrieden ist und sich immer an die Jugend und Kindheit und so, weiß nicht, Adoleszenz irgendwie zurückerinnert. Und das ist schon auf jeden Fall ein Thema auch, finde ich, in vielen Songs. Habe ich auch noch ein paar Beispiele. Auf jeden Fall. Aber ich dachte, vielleicht könnten wir ganz kurz, bevor wir von der Pause weitergehen, vielleicht könnten wir ganz kurz mal fragen, und zwar Mitski, persönlich. was war denn der Grund eigentlich für die Pause? Und, fuck, warte, das ist eine lange Frage.
Vielleicht kann ich noch ganz kurz sagen zu diesem, zu der Pause und wie sie das wahrgenommen hat und auch in ihrer Musik ausdrückt. Nämlich startet ja das Album mit dem Song Valentine, Texas, und das beginnt ja mit den Worten Let's step carefully into the dark. Once we're in, I'll remember my way around. Also das ist literally dieses zurück in die Musikbranche, zurück ins Dunkel. Aber sobald ich wieder drin bin, werde ich mich schon erinnern, wie es funktioniert.
So, ja, dann können wir vielleicht einfach mal noch ein bisschen ausführlicher Mitski direkt fragen, warum sie denn diese Pause gemacht hat. Ja.
Hey, Mitski, Bestie.
Ja, hey, wie sieht's aus? Warum hast du die Pause für nötig gehalten?
Yeah, I went on a hiatus because of that, because I needed some time to make sense of my new reality. I also was just working and working nonstop, and I had been working for years prior to Be the Cowboy, and I just got to a point where I was always having to be a business person, that I had stopped having time and space to be an artist. I found that a little voice started to say in my head that, okay, now that you've succeeded, you have to keep it up. And I was afraid that that voice would start telling me to write music that made money. This is a figurative voice, not a real voice in my head. I'm not hearing voices in my head. I never want to write music from a place of wanting money, you know, or from a place of wanting notoriety or success, you know. That's not the kind of music that touches me. And so I felt I needed to step away before I started to actually write music according to what would help me succeed.
Danke für die großartige Antwort, Mitski.
Sehr ausführlich. So haben wir es am liebsten. Vielen Dank. ja. Cool, vielleicht stellen wir dich später nochmal Fragen. Du kannst dich ja kurz da rübersetzen auf den Stuhl.
Mach dir doch mal einen Kaffee in der Zeit.
Genau. So, dann hatte ich noch aufgeschrieben, dass dieses Album im Vergleich zu den vorherigen Alben ja doch eher weniger Akustikinstrumente benutzt. Also es ist ja schon eher so Pop, aber halt so Synth-Pop und
was dafür immer. Erzähl mal weiter, aber dafür habe ich einen witzigen Tweet, den habe ich, glaube ich, auch auf unserem Twitter.
Okay.
Findet ihr den?
Also es ist trotzdem halt noch Indie-Pop und es ist trotzdem Forgive me, Father, for your sin. Oh Gott. Okay. Ja, das finde ich sehr schön. Ich finde, das könnten wir auch posten mit der Mitski-Folge.
Ja,
aber das ist schon nochmal ein Unterschied, finde ich, zu den vorherigen Sachen. Aber auch Corona-bedingt, meinte sie nämlich. Und zwar hat sie viel im Studio, also viel mit Patrick, mit ihrem Produzenten, darüber gesprochen, wie die das machen mit der Aufnahme und so weiter. Und dann war es oft so, dass sie einfach zu Hause geblieben ist und ihm vertraut hat und er war im Studio mit einer weiteren Person und die sind sich dann halt auch nicht, also haben sich nicht gegenübergestanden, mhm. sondern er war halt in seiner Booth und die Person hat irgendwie performt. Und die haben dann aufgenommen so, dass es halt alles Corona-konform ist. Und das finde ich irgendwie auch interessant, wenn man so gar nicht, ich weiß nicht, ob man das vielleicht merkt auch bei dem Album, also ich meine Leute, die sich wirklich gut mit Mitski auskennen könnten, das vielleicht irgendwie raus, so ein bisschen raushören, dass sie gar nicht alle Entscheidungen unbedingt getroffen hat. Also wahrscheinlich hätte sie auch gesagt, wenn ihr irgendwas nicht gefallen hätte, so, ja, das muss nochmal gemacht werden und so, und vielleicht schaffen wir es irgendwie anders.
Aber die arbeiten ja jetzt auch schon, ich glaube, so 10 Jahre zusammen. Deswegen kann er das wahrscheinlich auch ganz gut einschätzen.
Ja, das glaube ich auch. Aber möchtest du nicht so da, ich stelle es mir immer so vor, dass im Prozess wahrscheinlich super viel entsteht im Studio. Dass du dann nochmal sagst, nee, warte mal, mach das mal nochmal so. Und dass du dann so da so ganz viele kleine Änderungen noch machst. Und deswegen kann ich es mir irgendwie gar nicht so richtig vorstellen, zu sagen, gut, das ist jetzt alles geschrieben, Noten hast du, viel Spaß, so.
Schick mir mal, was dir so in den Kopf kommt.
Ja, schick mir mal bei WhatsApp eine Sprache damit.
So auch in richtig schlechter Soundqualität, so einfach abgefilmt vom Wiki Wiki. Okay, random Fun Fact, den ich hier kurz einwerfe. Ihre ersten zwei Alben hat sie als Uni-Projekt tatsächlich veröffentlicht, nämlich Lush 2012 und Retired from Sad, New Career in Business von 2013. Und seit dem Zeitpunkt ungefähr hat sie nämlich auch mit diesem Patrick so und so zusammengearbeitet, weil die zusammen studiert haben.
Mhm. Ich finde übrigens ihre Albentitel immer ziemlich gut. Oder auch dieses Bury Me at Makeout Creek.
Das ist von Simpsons.
Das ist so gut einfach.
So, ich finde es auch so witzig, weil alle sie immer so als dieses Sad Indie Girl Pop Queen bezeichnen. Aber sie ist so, also wenn man Interviews von ihr guckt, dann kommt sie 180 Grad andersrum. Also ich finde, sie wirkt sehr eloquent, egal ob jetzt in ihren Texten oder in Interviews. Und ich finde sie fast eigentlich auf eine Stufe zu setzen, so mit Annie Clark und Carrie Brownstein, was so ihr Gehirn einfach angeht.
Ja.
Aber trotzdem merkt man auch, dass sie so einfach so witzig ist. So, wie kann man denn denken, sie wäre nur eindimensional traurig, wenn sie ein Album nach einem Simpsons-Meme benennt?
Das wusste ich gar nicht, dass es ein Simpsons ist. Aber ich stell mal vor, eine Dinnerparty mit den dreien.
Oh mein Gott.
Boah, ich würde mich so dumm fühlen.
Ja, ich würde da gerne nur Mäuschen spielen. Ich will nicht teilnehmen.
Ich möchte nicht mitreden müssen. Nee. Ich frage mich aber eigentlich noch, woher kommt denn eigentlich der Titel Laurel Hell?
Das wüsste ich auch gerne.
Mitski? Kommst du mal kurz ran?
The meaning of Laurel Hell is a word from the Appalachian region in the United States, where basically the laurel bush, a kind of bush or brush, grows very thick and dense, and its branches are twisty, and it grows low to the ground, and it grows in thickets that almost sometimes go for miles. And so when you get stuck in it, it's called a laurel hell because it's very, very difficult to get out. You know, you can't go under it, you can't go through it, you can't go over it. And there are places in the United States, in the South specifically, that are laurel hells that are named after the people who supposedly died in them because they were stuck. But also the laurel bush produces these beautiful explosive flowers, and it's just, I loved the notion, the idea of like being stuck inside this thicket but you're surrounded by beautiful flowers. So I just like that imagery in terms of who Laurel Hell would be. I think maybe someone who is stuck in a labyrinth inside their mind. Maybe someone who's going a little bit crazy, but the world in their mind is beautiful.
Oh, okay.
Okay, good to know. Danke. Ich dachte immer, es geht um eine Laurel, die dir irgendwas Schlimmes angetan hat.
Wow. Okay, ich glaube, das war's dann auch. Vielen Dank, dass du da warst.
Wir sehen uns nächste Woche, ne?
Tschüss.
Späti an der Ecke.
Oh, aber ich habe auch so Over Under geguckt. Von ihr.
Das habe ich auf meiner später Ansehenliste noch stehen.
Das ist übrigens, also auch für Leute, die, ich weiß gar nicht, von wem das jetzt ist, ist es irgendwie auch von Pitchfork oder so? Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber wenn ihr Over, Under und dann Mitski eingibt bei YouTube, dann findet ihr das. Und zwar wird muss man da immer bewerten. Also die Person, die dort sitzt, muss bewerten, ob irgendwas over- oder underrated ist. Und sie sollte dann Man-Buns bewerten. Hm. Und sie meinte, dass es halt, also sie fand das irgendwie störend, dass dieses Man-Bun davor steht, also dass da Man steht. Hm. Weil sie meinte irgendwie so, ich könnte jetzt einen Man-Bun tragen. Und so. Ja. Und sie waren halt auch so, Leute, so muss das wirklich, warum muss man das so bezeichnen und so. Und dann meinte sie auch, sie findet, das sieht irgendwie cool aus, aber sie mag den Ausdruck nicht. Und dann meinte sie aber nochmal so ganz still, wie danach so, weil es hot. Oder so. Ich finde sie schon, ich finde sie einfach irgendwie eine Type. Ich finde sie irgendwie interessant.
Ja. Ja, irgendwie, ich glaube, sie versucht ganz doll nach außen so ein Bild aufrechtzuerhalten und dann bricht sie aber trotzdem manchmal so durch und ist dann, also irgendwie, wenn ich so an Mitski denke, ist es in meinem Kopf eine sehr ernste Person, aber dann andererseits habe ich heute den ganzen Tag Interviews geguckt, also den ganzen Tag, der ist noch nicht alt, es ist 12 Uhr, aber so also Interviews geguckt und war so, ey, ich wäre richtig gern mit ihr befreundet, ich würde richtig gern abkumpeln mit ihr.
Ich glaube, ja, ich glaube, sie ist richtig cool. Vor allem, ich finde es so krass, weil ich habe gar nicht gedacht, dass es so viele Mitski-Interviews gibt vorher, weil man ja eigentlich, also man weiß ja wirklich nichts über sie so.
Ja.
Und auch bei Wikipedia habe ich mir nochmal abfotografiert, weil ich dachte mir, es kann doch nicht sein, eine Person hat so viele Interviews draußen irgendwie und ist so präsent und so offen in ihren Songs. Es kann doch nicht sein, dass die einzigen Sachen, die bei Private Life stehen, sind, dass Mitski in Nashville lebt, dass sie vegan,
ah ja, das habe ich mir auch
sich vegan ernährt, Horrorfilme mag und Katzen hat. So, das kann doch nicht alles sein, was man aus dieser Fülle von Interviews mitnimmt.
Ja, nee, ich finde es auch krass. Andererseits habe ich dann auch die Interviews geguckt und war so, ja, okay, das sind jetzt schon so die Main Facts, also so mit vegan und Horror habe ich da auch viel rausgehört. Zum Beispiel ihr Lieblingsbuch ist Haunting of Hill House. Noch ein Fun Fact. Also wahrscheinlich die Serie findet sie dann bestimmt auch gut.
Ja, aber nee, ich überlege gerade, weil ist das Buch nicht, sind das nicht ganz viele?
Ja.
Klar, also so ganz viele Kurzgeschichten von Henry Thomas? Nee, Henry... Naja.
Irgendwas. Ja, meinte sie jedenfalls, dass sie das Buch mag anscheinend. Und genau, also sie ist ja eine sehr private Person und macht sich das auch zum Ziel. Zum Beispiel sagt sie auch in Interviews dann manchmal, also in einem speziell hat sie irgendwie erwähnt, wo es so um Musik allgemein ging, dass irgendwie ihre Mutter ihr immer so ein Schlaflied vorgesungen hat und war dann aber auch klar so, nee, aber das werde ich jetzt hier nicht vorsingen, das ist between me and her, so nach dem Motto. Und das finde ich auch, also ich finde es richtig bewundernswert, dass anscheinend auch alles, was sie nach außen dann trotzdem Persönliches von sich preisgibt, sehr gewählt ist.
Mhm.
Also, okay, ihr könnt die Information haben, ich mag Horrorfilme und habe Katzen, aber ihr dürft weder wissen, wie die Katzen heißen zum Beispiel, noch wie das Lied ging, was meine Mama mir immer vorgesungen hat. Und das finde ich irgendwie richtig stark.
Ja, stimmt. Also ich glaube, da haben die vielleicht ein bisschen was aus ihr rausbekommen bei Amoeba Music, bei diesem What's in My Bag. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da gehen die halt in so einen Plattenladen und dort gibt's auch halt also Platten, Kassetten, CDs und scheinbar auch DVDs oder so, weil sie hat so ein paar Filme, die sie auch, wo sie auch ein Boxset zu Hause hat, meinte sie, hat sie da ausgesucht und dann stellen die das halt vor mit der Geschichte dahinter, warum man das mag. Und sie hat aber auch ganz viele Sachen so vorgestellt und da dachte ich mir, vielleicht hat sie das Konzept nicht so ganz verstanden, weil man stellt eigentlich immer so seine Lieblingsmusik vor, wo oder ja, wohl vielleicht auch nicht unbedingt, aber wohin es einen so zieht, wenn man da in diesem Plattenladen ist.
Hm.
Und sie hat halt ganz oft so Sachen gezeigt und meinte, ja, und das habe ich noch nicht gehört. Deswegen habe ich es genauso ungefähr. Obwohl ich immer dachte, es ist eher so Empfehlungsbasis und nicht unbedingt so, also das würde ich mir jetzt kaufen, weil das habe ich noch nicht gehört.
Ja, ja. aber irgendwie auch sweet.
Ja, irgendwie cool. Also ich finde, sie ist eine interessante Person.
Ja.
Ich hätte auch nicht, also das sind halt weirde Facts, ne, mit Horror und vegan und so. Aber irgendwie sagt das ja auch schon ein bisschen was.
Ja, nee, ich finde, das beschreibt sie auch ganz gut. Und das war ja dann auch, also dieses Privatheitsgefühl, einer der Gründe, warum sie von Social Media weggegangen ist. Dass ihr das irgendwie zu viel wurde, diese ganze Interaktion und dieses auf einer Ebene sein und so available sein, glaube ich. Also, nee, das habe ich jetzt gequotet. Also ich glaube, meine das mal gelesen zu haben, aber habe ich jetzt nicht nochmal researched. Mhm. Aber dann kam sie ja zum Beispiel 2019 nochmal zurück, weil irgendein Tumblr-User sie angeschuldigt hat. So ein Teil von so einem Child-Trafficking-Ring zu sein, also Kinderhandel zu betreiben quasi. Das ist genauso wie dieses Gerücht über Millie Bobby Brown, dass sie homophob ist, was einfach Leute sich ausgedacht haben, Und was dann aber irgendwie irgendwann so ein Running Gag oder für bare Münze genommen wird, dass es einfach als Wahrheit dann weiterverkauft wird, das finde ich richtig, richtig schlimm. Und ja, dann ist sie eben dafür nochmal online gekommen, um zu sagen, also off fucking course not.
Vor allem finde ich es auch irgendwie so schade, dass sie dann, also es ist irgendwie logisch, dass man das dann klarstellen möchte, aber dass sie halt ihre Prinzipien irgendwie so ein bisschen über Bord wirft und obwohl sie eigentlich nicht mehr auf Social Media ist, um das dann klarstellen zu müssen, auch auf eine Art, um sich dann irgendwie äußern zu müssen.
Ja, sich so unter Druck gesetzt zu fühlen.
Weil es scheinbar den Leute auch wirklich glauben. Also ich meine, würde es niemand glauben, dann wäre es ja nicht nötig, so zu sagen, Leute, das stimmt nicht. So, dann würde man denken, okay, what the fuck, was hat sich da schon wieder jemand ausgedacht?
Also es gibt aber auch immer so diese Online-User, die dann unbedingt so Personen des öffentlichen Lebens durch den Dreck ziehen wollen. Zum Beispiel, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es ein Gerücht oder ein Fakt ist, aber ihr Vater hat ja bei der im quasi Außenministerium von der USA gearbeitet und deshalb sind die auch viel umgezogen, soweit steht es auch auf Wikipedia, und haben auch mal in Kongo zum Beispiel gewohnt, wo dann Leute rausgefunden haben, ja, wahrscheinlich war er Teil der CIA und ist quasi Kriegsverbrecher bei diesem gewalttätigen Regierungswechsel in den 80er Jahren dort gewesen. So, also ich frage mich halt immer, inwiefern ist das relevant für die Person, um die es gerade geht?
Vor allem für so eine private Person, weil bei Annie Clark zum Beispiel, ihr Vater war im Gefängnis und sie hat entschieden, darüber zu sprechen und hat einen Song darüber gemacht und so. Mitski würde sowas halt nicht direkt sagen und deswegen ist es schwierig, das irgendwie mal so zu verbinden.
Ja, und vor allem dann auch die Kinder dafür accountable zu halten, was die Eltern richtig oder falsch gemacht haben. Ich finde es irgendwie mal schwierig, weil das ändert ja nichts an ihrer Person. Nicht, dass wir wüssten. Also
ja, ich meine, genießt doch einfach ihre Musik, wenn euch die gefällt und wenn nicht, dann nicht. Aber Leute, chillt einfach.
Ja, also ich glaube, viele meinten dann so, wieso macht sie denn kein Statement und voll privilegiert und blablabla. Aber I don't know. Ich finde es irgendwie unwichtig. Aber das ist ja eh so ein Twitter-Ding, wo dann Leute sagen, Industry Plant und so, weil die Eltern schon in dem Business waren. Aber da können doch die Kinder nichts für. Guck mal, hättet ihr einen Vater, der schon ein Produzent ist oder so, dann würdet ihr das doch auch ausnutzen.
Obwohl, ich habe einen Freund, der hat einen älteren Bruder, der sehr erfolgreich ist mit, also damals Startup, jetzt großem Unternehmen. Und er möchte sich nicht von ihm helfen lassen.
Ja, aber der ist auch, also
ich verstehe es halt nicht. Also ich verstehe es nicht, wenn man die Kontakte hat, dann könnte man die doch auch nutzen. Man muss sich den Weg doch nicht extra steinig machen.
Ja.
Also das verstehe ich wirklich nicht.
Also ich finde, also klar, ich verstehe das Gefühl von, oh, wie gemein, die Person hatte quasi einen Head Start und ich muss jetzt fürs gleiche Ergebnis doppelt so hart arbeiten.
Mhm.
Aber die Person nimmt ja nicht dir was weg, sondern hat halt was hinzugefügt bekommen. So, also es ändert ja nichts an deinem Erfolg per se, sondern nur an dem Erfolg der anderen Person.
Ja, genau. Ganz kurz. Jetzt
sind wir abgedriftet.
Ja, sorry. Haben wir darüber schon gesprochen, wie wir darauf kommen, dass Mitski gay ist?
Ach so. Nee, noch nicht tatsächlich.
Beziehungsweise queer. Und zwar habe ich auch gestern, diese Folge war schon irgendwie lange in the making. Wir wussten irgendwie schon länger, dass wir das machen wollen, wenn das Album draußen ist. Und ich habe es auch gar nicht hinterfragt, weil für mich ist Mitski halt irgendwie eine queer Icon und selbst auch queer und so. Und dann habe ich gestern Abend, glaube ich, geguckt, Mitski gay eingegeben, kam dann gleich zu Reddit, wo dann auch Leute gefragt haben, sag mal, warum feiern denn so viele queere Leute Mitski? So, ist da irgendwas? Und ich habe auch wirklich nicht so viel gefunden. Also ich meine, ich habe hier eine Person, die heißt Prestigious Ruin 770, hat geschrieben, I think, since she covers themes of unrequited love and emotional suppression, queer people just tend to be drawn to her music. Her sort of indie sad girl genre also tends to attract queer artists fans in general.
Ich habe genau das auch aufgeschrieben. Und auch das Yearning und so.
Aber dann, warte, das war ich am besten. Da hat jemand geschrieben, no need to call me out. Und dann die andere Person nochmal, the call is coming from inside the house. Das fand ich sehr lustig.
Ja, das ist schon wahr.
Weil ich meine, exakt das. Das
ist so, genau das.
Ja, vor allem so, das klingt halt wirklich so ein bisschen despektierlich, so, Ja, und diese ganzen blabla queeren Leute, die feiern alle das halt, weil alle so sind. Und dann so, ouch. Und dann, nein, ich meine mich. It's about me.
Ja, also es ist ja auch irgendwie verwirrend, weil sie singt ja auch viel über Männer. Zum Beispiel in Strawberry Blonde ist, glaube ich, über einen Typen. Und auch Me and My Husband. Aber nein, sie hat auch einen gayen Song, und zwar Cop Car. Da singt sie I've loved many boys, I've loved many girls. Und eine ähnliche Aussage hat sie auch im Miss Grand Magazine getätigt, 2014, wo sie auch sagt, dass sie schon Mädchen oder / Frauen geliebt hat. Also es ist wirklich confirmed. Und auch ein Tweet von 2016, den ich gerne vorlesen würde.
Ja, den hatte ich auch rausgesucht.
I'm a Libra, so my sexuality is essentially you can be any gender as long as you treat me like a princess. Und, also, I mean, sie ist gay. Und na klar hängt sie es nicht an die Glocke, aber genauso wenig hängt sie an die Glocke, dass sie vielleicht einen Freund hat oder vielleicht auch nicht. Keine Ahnung, ja. Ist halt egal.
Ich finde das klingt immer so, also wenn man den Songs jetzt glauben schenken würde, dann klingt es eigentlich so, als wäre sie immer irgendwie unglücklich in Beziehungen, so romantischen Beziehungen.
Ja.
Also als würde sie nie irgendwie da hinkommen können, wo sie eigentlich gern hin würde.
Aber da habe ich auch letztens was Interessantes drüber gelesen in meiner Vorbereitung. Und zwar mag sie das gar nicht so, als nur sad abgebildet zu werden, weil sie, darüber haben wir auch schon geredet, das so viel komplexer darstellt. Mhm. Haben wir das am Anfang der Folge gesagt oder bevor wir aufgenommen haben? Haben wir darüber schon geredet gerade?
Also ich glaube, wir haben schon drüber geredet, sagen wir im Podcast.
Aber dass sie zum Beispiel auch richtig gern, oder was heißt richtig gern, aber Young Adult das Genre ganz gern mag, weil es da einfach so unkomplizierte Liebe ist und nicht, was meinte sie? Es geht nicht darum, oh, wir wollen zusammenziehen, aber eine Person verdient so viel mehr, wie macht man das? Sondern halt nur so, ich finde dich gut, du findest mich gut und jetzt machen wir irgendwas mit unseren Gefühlen. Sondern, aber das ist ja auch in ihren Songs so, es ist ja nie so, oh, es ist so traurig oder oh, es ist so schön, sondern das ist dann halt,
Würde ich gerne mal kurz ein Zitat auch einwerfen, ja. Und zwar von Tawny, weil das passt gerade so gut, weil das beschreibt auch genau dieses Young Adult Liebe Phänomen, und zwar singt sie im Refrain: And I want a love that falls as fast as a body from the balcony, and I want to kiss like my heart is hitting the ground. Also ich finde, es drückt genau dieses das aus. Es ist alles egal, was so drumherum passiert. Ich möchte einfach nur genau diese Passion irgendwie.
Ja, aber es sind immer so specific Sachen und jetzt nicht so One Direction Lyrics von wegen
Let me kiss you.
Ja, also es ist halt nicht so generisch, sondern so ganz spezifische Situationen. Und das ist es, was es so gut macht. Da hat Olivia Rodrigo mal was Interessantes zu gesagt. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gequotet. Lach mich nicht aus. Das ist eine gute
Feststellung. Ganz kurz reingrätsche. Und zwar muss ich da immer denken an den Film Ein verrückter Tag in New York, wo eine der Olsen Twins auf der Bühne steht und sagt, wie die berühmte Professorin Avril Lavigne-Stein sagte, und dann zitiert sie einfach Avril Lavigne. Und so war dein Olivia-Rodrigo-Ding.
Ich stehe dazu. Jedenfalls meinte sie mal über Taylor Swift, nämlich, dass das Gute oder das, warum die Musik so gut funktioniert und was sie ja auch macht, ist, es muss eine es muss irgendwie spezifisch genug sein, damit es interessant ist, aber gleichzeitig generisch genug, um viele Leute anzusprechen. Und genau diese Gratwanderung aus generisch und spezifisch, das schaffen eben diese ganzen tollen Leute, also Taylor Swift und Mitski und Phoebe Bridgers ja zum Beispiel auch.
Oder halt, wie Hazel Brugger auch genau meinte, auf Comedy bezogen, was ja aber das ähnlich ist.
Professorin Hazel Brugger-Stein.
Hazel Brugger-Stein, genau. Dieses mit der Banane, dass es halt nicht lustig ist, wenn man das nicht genug beschreibt. Man muss halt schon irgendwie spezifisch werden, weil dann wird es gut, dann wird es relatable irgendwie. Und so ist es bei guten SängerInnen auch. Und ich habe noch übrigens, weil ich ja vorhin kurz schon mal angeschnitten habe, dass ich das Gefühl habe, dass sie irgendwie so ein bisschen an ihrer Kindheit sehr hängt und so sich da irgendwie auch zurücksehnt. Ich habe irgendwie super viel gefunden, wo sie so irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, so melancholisch irgendwie auf ihre Vergangenheit zurückblickt. Und zwar das halt auch auf die Zukunft gesehen, aber schon auch, dass sie vielleicht nicht so viel geschafft hat, wie sie schaffen wollte in Working for the Knife. Dieses I used to think I'd be done by 20, now at 29 the road ahead appears the same. Und dann, though maybe at 30 I'll see a way to change that I'm living for the knife. Das ist auch schon so, dass sie irgendwie nicht so ganz zufrieden ist mit der ganzen Situation vor 30, vom 30 werden. Dann noch, and I was so young when I behaved 25, yet now I find I've grown into a tall child. Ist halt auch so.
Ja, das ist kindlich. Auch eine meiner Lieblings-Lyrics.
Ja, und das ist sehr on the nose. Mom, am I still young? Can I dream for a few months more? Ja, und ja, dann halt Mom and Child, can I sleep in your house tonight? Also so.
Can you wash my bag just once more?
Ja.
Ja, es ist irgendwie dieses Ding von vielleicht auch in der Jugend selbst was verpasst haben, sodass man dann erst seine Jugend in den 20ern auslebt.
Hehe, Corona.
Gay sein.
ja.
Ja. Ich versuche gerade nochmal die Quote zu finden, aber ich finde es nicht. Egal, lass mir es einfach
auch
so stehen.
Aber auch übrigens nochmal, auch in Two Slow Dancers, auch super toller Song. Aber da singt sie ja auch, it would be 100 times easier if we were young again. Und auch am Anfang, does it smell like a school gymnasium in here? Also schon auf diese Phase im Leben zurück, also so bezogen, zurückgeworfen in diese Phase.
Ja.
Ja, das ist irgendwie ein ongoing Ding, finde ich, dass sie so sehr, also ich finde wirklich, ihre Musik wirkt ein bisschen anxious teilweise, manchmal bricht sie dann aber so richtig da raus und ist dann so richtig powerful und laut und weiß nicht, so Gitarren-Riffs und so.
Ja, das erinnert mich dann auch manchmal an Phoebe Bridgers, wenn es so einfach ganz laut und viel wird, aber das genau auch das Gefühl rüberbringen soll.
Ja, das stimmt. Und dann halt aber wieder so ganz soft. Ich liebe auch ihre Stimme. Die hat so eine richtig angenehme Stimme, auch in Interviews,
finde ich. Ja, voll. Also ganz anders, als wenn sie singt, aber irgendwie trotzdem so angenehm. Okay, ich habe noch einen Fun Fact für dich. Ich habe hier eine Sektion in meinen Notizen, die heißt einfach nur Random Fun Facts. Deswegen wollte ich dir noch sagen, anders. Rate mal, von welcher Band sie mal was gecovert hat für den guten Zweck.
Ich weiß es sogar. Ich weiß es. One Direction.
Ja, und zwar einen richtig guten Song auch. Fireproof.
Ich erinnere mich gerade nicht daran, wie der ging. Ich wollte es mir eigentlich sogar anhören, aber ich glaube, der wurde von Streaming-Plattformen genommen. Kann das sein?
Ja, leider. Aber der ist noch auf YouTube. Okay. Und es hört sich auch ganz schön an. Also das ist auch einer meiner Lieblings-One-Direction-Songs, würde ich sagen, weil er eine gute Bassline hat.
Und vor allem jetzt tourt sie doch auch mit Harry Styles, oder?
Ja, aber nur in England. Ich wünsche, also naja, wir aber haben sie
cool.
ja
schon. Ist nicht hier in Berlin dann King Princess?
War eigentlich, aber jetzt mit den neuen Dates ist es Wolf Alice.
Ah, auch gut.
Ja.
Auch gut.
Zu denen wäre ich nicht gegangen ohne weiteres. ohne weiteres. Also, nee, aber für die hätte ich mir nicht extra Karten gekauft. Aber wenn sie jetzt Vorband sind, freue ich mich sehr. Für Mitski und King Princess würde ich mir auch so Karten kaufen.
Ich habe vorhin gesehen, dass Mitski auch zu dem Festival in Dänemark kommt. Aber ich finde, sie ist keine so Festival-Person per se.
Nee, finde ich auch nicht. Weil, wie gesagt, das ist nicht so generic irgendwie.
Also ich meine sowas wie Your Best American Girl kann ich mir richtig gut vorstellen, weil das so richtig laut dann wird und so richtig groß irgendwie aufgezogen werden kann. Aber sowas wie Two Slow Dancers ist, glaube ich, einfach sad, wenn man dann so, keine Ahnung, wie viele tausend betrunkene Leute kurz nach Mittag an der Bühne stehen hat, ich weiß nicht. Ich bin aber gespannt.
Ja, also sie tritt, glaube ich, auch beim Glastonbury Festival auf. Ich kann es mir auch nicht so vorstellen, vor allem, weil sie auch ihre, also dann nicht tanzt oder so die Menge aufhypt, indem sie da rumspringt, sondern, also was hatte sie bei uns? Sie hat so einen Tisch da stehen und einen Stuhl und hat irgendwie Knieschützer an und hat dann da eigentlich eher so eine Performance geliefert, würde ich sagen. Es war ein bisschen wie Theater.
Das ist ja auch ihr Ding, also sie meint ja auch, dass sie nicht weiß, wie sie mit so einem Publikum interagieren kann.
Ja.
Und dass dieser Tanz, dieser Art Ausdruckstanz und japanischer Tanz, irgendwas mit
Buto,
dass sie das halt macht und dass es da jetzt nicht so wie beim Ballett oder irgendwelchen anderen Tanzstilen oder so darauf ankommt, dass man es richtig macht.
Sondern dass man die Emotionen rüberbringt.
Genau, und ich finde, das macht sie auch, weil dieser Tanz oder diese Art des Tanzes passt auch gut zu ihrer Musik.
Ja, und ich glaube auch, wenn man das Festival vorher weiß, dann macht so ein Konzert- oder Festivalauftritt auch Spaß. Aber wenn ich mich an unser Konzert erinnere, also nee, ihr Konzert, was bei dem wir waren.
Als sie bei unserem Live-Podcast.
Ja. Da, ich weiß nicht, da dachte ich auch, es wird irgendwie mehr Hype. Ja. Und war ein bisschen, also ich will nicht sagen enttäuscht, aber schon ein bisschen so, warum ist das jetzt hier so,
ja, also
unhype?
Es war super gut gesungen und so, aber ja, ich dachte voll. Mir schon auch so bei Nobody oder Washing Machine, das sind ja auch so ein bisschen peppigere,
ja, Songs. Ja, da könnte man zu moschen, ganz ehrlich.
Ja, und deswegen, na gut. Und da habe ich dann schon gedacht, okay, na gut, ist ein bisschen toned down, aber ist okay.
Ja, also wir hatten uns auch überlegt, dass wir noch unsere Top 3 Lyrics euch erzählen wollen, weil das ist, was sie ausmacht. Das muss ich auch noch ganz kurz sagen. Und zwar, sie war ja, also als sie noch auf Social Media war, war sie ja super witzig. Und ein Tweet davon, kurz um meine Gedanken zu erklären. Nämlich finde ich, sind das so Lyrics, die man sich auch tätowieren lassen könnte. Würde ich persönlich nicht machen, aber manche Leute machen das. Und dazu hat sie einmal getweetet, I may not have a religion to keep me in check, but I do have people with tattoos of my lyrics who will forever have an embarrassing band tattoo if I do anything dumb. God bless.
Sehr gut.
Ja, und genau diese Lyrics werden wir euch jetzt vorlesen.
Okay, und zwar habe ich And hear the harmony only when it's harming me. Das fand ich sehr schön.
Ja, das ist richtig. Painfully schön.
Ja, das wäre was ich mir temporarily tätowiert.
Oh mein Gott. Das ist ein Nine-Satz.
Könnt ihr euch gerne tätowieren lassen.
Temporarily tätowieren lassen.
Okay.
Also ich habe, das hast du vorhin schon erwähnt, I was so young when I behaved 25, yet now I find I've grown into a tall child. Wow. Mhm. Von First Love, Late Spring.
Ja.
Weil, ja, ich war immer ein sehr erwachsenes Kind und jetzt bin ich ein sehr junger Erwachsener.
Sehr jung.
Sehr jung.
Ich meine, ich habe eigentlich meine schon fast alle gesagt, also auch von Townie, wie gesagt, dieses mit I want a love that falls as fast as a body from the balcony, finde ich einfach schön. Ja, mach du nochmal einen.
Okay, also das von Townie hätte ich auch überlegt, aber dann war ich relieved, dass du es genommen hast. Apropos relieved, nämlich meine Nummer 2 ist I'm relieved that I left my room tidy, they'll think of me kindly. In Last Words of a Shooting Star, wo es darum geht, dass sie ich habe mir das nie auf Genius durchgelesen, aber ich glaube, es geht darum, dass sie ein Flugzeug abgestürzt hat.
Ich weiß es nicht.
Weil, irgendwas ist damit noch Turbulence und so. Okay. Und dass es darum geht, dass sie froh ist, dass sie ihr Zimmer sauber hinterlassen hat, damit die Leute, die dann da reingehen, denken, sie wäre eine tolle Person gewesen. Und das wäre eins zu eins mein Gedanke, bevor ich sterbe.
Da kann ich richtig relaten, weil das denke ich mir auch immer. Ich denke auch immer so, wenn ich irgendwie so losgehe oder sowas, meine Wohnung schlimm aussieht und ich gehe dann raus und denke mir dann so, scheiße, aber ich treffe mich ja mit Leuten heute Abend. Ah, nicht, dass wir uns dann hier treffen und dann kommen wir noch zu mir.
Ja, nee, das denke ich auch ganz auf. Wenn ich so noch Abwasch habe, dann bin ich wenigstens so, okay, also falls wir, also es passiert ja nie, aber so falls wir dann zu mir gehen würden, was sind die Sachen, die ich jetzt noch irgendwie weglegen muss? Also was nicht viel ist, aber trotzdem, das verstehe ich sehr.
Ja, das kann ich
übrigens auch apropos Tod und Zimmer und Ordnung und so, ich habe meinen Nachbarn seit 2 Wochen nicht mehr gehört. Das heißt, es gibt die Option, er ist im Krankenhaus, er ist im Pflegeheim oder er ist tot. Aber es klingelt auch niemand. Also die Leute wissen Bescheid, was auch immer mit ihm ist, dass es passiert ist. Okay. Aber ja.
Crazy.
So oder so, mein Schlaf ist extrem gut.
Okay, sehr schön. Ich habe noch auch eine Sache aus Working for the Knife. Und zwar, I always thought the choice was mine and I was right, but I just chose wrong. Das fand ich irgendwie auch gut. Also, dass sie nicht zu irgendwas gedrängt wurde. Und es passt irgendwie auch zu diesem Ganzen, was auch zu dem Anfang mit I Cry at the Start of Every Movie, weil sie ja eigentlich Film studiert hat und so.
Ja.
Und dass sie halt dachte immer, sie hat die Wahl und sie hatte auch die Wahl, aber sie hat sich halt falsch entschieden. So.
Und jetzt im Nachhinein würde sie wahrscheinlich eher Film machen.
Ja, das kann schon sein. Also ich meine, es ist ja auch alles sehr, sehr bildhaft und so, was sie so beschreibt. Aber zum Beispiel finde ich es irgendwie auch gut, die Schuld nicht woanders zu suchen, sondern zu sagen, ich hatte die Wahl, ich
hab's verkackt.
Genau.
Also das ist ja auch
voll gut.
Wo wir beide, glaube ich, so Anfang des Jahres ein bisschen in dem Gedankenstrudel drin waren von kreative Sachen, also so vor allem in dieser Eldorado-KDW-Vorbereitung kreative Sachen geben und so viel mehr haben wir uns richtig entschieden mit dem, was wir jetzt machen. Weißt du, beide so im Master. Mhm. Also jetzt nochmal was anderes zu machen, irgendwie auch ein bisschen dumm, aber andererseits...
Ach, naja. Ja, ich denke, man kann eigentlich immer noch mal was anderes machen. Man kann auch immer quer einsteigen und ich ziehe es jetzt erstmal durch und dann schauen wir weiter.
Ja. Und dann habe ich noch als letzte Line: I don't need the world to see that I've been the best I can be, but I don't think I could stand to be where you don't see me. Von Francis Forever.
Oh, das ist auch ein toller Song.
Ja, und irgendwie dieses, naja, habe ich ja gerade vorgelesen. Finde ich toll.
Ja, ich packe aber einen Song. Ich wollte eigentlich Townie raufpacken. Aber ach, jetzt doch. Haben wir ja davor noch mal kurz drüber gesprochen. Und ich einen Song, den ich halt erst zweimal gehört habe, aber gut fand. Und hoffentlich geht er uns nicht allen auf den Sack in der Playlist. Sonst schreibt einfach und dann nehmen wir den runter.
Ich glaube, wir haben genug andere Songs, die sacknervig sind auf der Playlist.
Genau. Aber ich würde auf die Queer Beat... Ach so, ja, Leute, folgt mal bitte.
Ey, 40 Leute folgen der Playlist. Das finde ich verrückt. Oder ja, 41
aber
oder so.
Es könnten mehr sein.
Es könnten mehr sein. Wir wissen, ihr seid mehr.
Wir wissen genau das. Das ist creepy. Und zwar, Queer Beat heißt die Playlist, also guckt mal bei Spotify, ob ihr die findet. Also,
oder in der Beschreibung, wir verlinken es immer.
Genau, also Q-U-E-R-B-E-R-T, aber schaut einfach nach, wir haben es überall verlinkt. Und bewertet uns gerne auch, also die zwei Leute, die jetzt noch hören, ihr könntet uns auch, obwohl ihr habt uns wahrscheinlich schon bewertet.
Wenn ihr jetzt noch hört, habt ihr uns wahrscheinlich schon bewertet.
Aber wenn auch nicht, dann könnt ihr uns gerne bei Spotify bewerten oder bei Apple Podcast und so weiter.
Ja,
bei
und dieser. Ich packe auf die Playlist übrigens Working for the Knife.
Achso, ich habe es noch gar nicht gesagt, ne? Ach so. Ich packe auf die Playlist Should Have Been Me.
Okay, also okay. Bei mir ist der Song, mit dem ich am meisten relate, bei dir, keine Ahnung.
Ein aktueller, der irgendwie einfach einen guten Vibe hat im Chorus.
Okay.
That's it.
Okay. Jetzt muss nicht alles deep sein.
Nee, da haben wir schon genug. Da haben wir schon genug von dir.
Okay, letzter Random Fact. The Only Heartbreaker ist in Obamas Top-Songs von 2021. Und damit tschüss.
Tschüss.